So, Freunde, herzlich willkommen zum Podcast von A-List Acting. Und heute habe ich einen wunderbaren, spannenden Gast am Start, nämlich Bejo Domen. Erstmal herzlich willkommen.
Hey.
Ich finde es richtig nice, dass du dir die Zeit genommen hast. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, okay, wer ist denn dieser Bejo Domen? Und das hat tatsächlich aus meiner Sicht einen ganz, ganz guten Grund. Nicht nur, dass er ein sehr guter Freund von mir ist. Bejo Domen ist tatsächlich einer der Menschen, die ich kennenlernen durfte, die wirklich eine wahnsinnige Umsetzungskraft mitbringen und wirklich mit wenig bis gar keinen Mitteln wirklich was Großartiges produzieren und daher zaubern. Und bevor wir jetzt dich sprechen lassen, Bejo, würde ich euch tatsächlich erstmal zeigen wollen, was der Bejo schon auf die Beine gestellt hat. Und ich würde sagen, habt viel Spaß, genießt die Trailer und dann hören wir uns gleich wieder. So, wenn ihr natürlich jetzt den Podcast gehört habt, dann kann ich euch natürlich nur empfehlen, da definitiv mal auf Bejo Domens Seite zu gehen oder auch Minimal Films. Ist unten alles verlinkt. Guckt da einfach mal rein. Lohnt sich auf jeden Fall. So, Bejo. Ich finde es richtig nice, dass du da bist. Und ich würde sagen, bevor ich jetzt so viel über dich rede, würde ich dich erstmal bitten, einfach mal von dir zu erzählen. Wer bist du eigentlich? Was machst du?
Hey an alle und danke erstmal, Dennis, für die Einladung und für den Podcast. Ja, mein Name ist Bejo Domen. Ich komme aus Köln, wohne jetzt seit 2018 in Los Angeles. Bevor ich Schauspiel in 2008 studiert habe, habe ich Mediengestalter, Bild und Ton gelernt. Ich bin zwar in Köln geboren, bin aber dann nach Saarbrücken ins Saarland gezogen. Und da gibt's sehr, sehr wenig, was Film betrifft. Aber ich wusste immer, dass ich in die Medienrichtung rein möchte. Hab aber nie wirklich vor Augen gesehen, dass Schauspiel wirklich möglich ist. Und in Saarbrücken habe ich dann Mediengestalter, Bild und Ton gelernt. Was mir natürlich jetzt in der Schauspielerei extrem zugutekommt und ich sehr dankbar drüber bin, weil ich halt von Schnitt, Kamera, Sound, Licht, verschiedene Positionen am Set eigentlich alles gelernt habe. Und dann bin ich nach Köln gezogen danach und habe dann 2008 bis 2010 Schauspielschule besucht. Und für mich war einfach immer klar, wenn ich was machen will, dann will ich es nur machen, weil es mir auch Spaß macht. Ich war noch nie der Freund davon, einen Job zu machen, einfach nur um Geld zu verdienen. Das kann ich aber nicht. Ich habe es probiert mit Nebenjobs, kläglich gescheitert. Man will mit mir nicht arbeiten, wenn mir der Job nicht Spaß macht. Aber wenn mir was Spaß macht, und das sehe ich quasi wie eine Sportart, dann gibt es für mich nichts, was mich daran hindert. Sagen wir es mal so. Und was Film betrifft, und das kennen wir ja alle, die in der Medienbranche unterwegs sind, Schauspiel machen, Regie studieren, wir sind alle kreative Menschen. Und oft haben wir extrem viele Ideen, wissen aber nicht, wie wir es umsetzen. Und für mich war immer klar, ich will es aber irgendwie umsetzen. Und wie kann ich etwas umsetzen mit wenigen Mitteln? Und bisher habe ich einfach gelernt, dass man tatsächlich extrem viel umsetzen kann mit wenigen Mitteln, wenn man eine Idee dazu hat. Und dem bin ich einfach immer gefolgt.
Mhm. Ja, es ist sehr, sehr spannend. Also, weil das, du sprichst natürlich direkt auch die Thematik an. Du bist dem gefolgt. Nun ist es aber so, dass in der Realität der meisten Menschen es so abläuft, dass viele Menschen haben Wünsche und Träume und wollen irgendwas machen, eine eigene Serie oder wollen eine Szene produzieren oder ja. Doch es ist doch in der Realität so, dass die meisten es nicht umsetzen. Es auf die lange Bank schieben oder ne? Was machst du anders? Warum denkst du, hakt es bei den meisten? Oder vielleicht hast du auch eigene Erfahrungswerte. Was kannst du da mitgeben, Bejo?
Also ich glaube, das Problem, was ich oft beobachtet habe, was jetzt nicht unbedingt ein schlechtes Problem ist, ist, glaube ich, einfach ein Problem, in das man hier reinwächst oder was man beigebracht bekommt. Und zwar, man lernt etwas und ist verkopft, weil man wirklich bei Protokoll oder nach Protokoll gehen möchte. Und ich habe für mich einfach gesagt, okay, was brauche ich denn wirklich? Ich habe eine gute Idee. Ich habe kein Geld. Okay, wofür brauche ich Geld? Ich brauche Geld für eventuell Requisiten, Locations. Und klar, im besten Fall will ich die Leute bezahlen. So, das habe ich aber jetzt alles nicht. Dann habe ich aber selbst die Möglichkeit zu überlegen, okay, warum nicht eine Szene oder einen Kurzfilm schreiben, der mit Locations funktioniert, für die ich nicht zahlen muss. Okay. Ein Punkt, den ich lösen konnte und den ich umsetzen kann. Dann Equipment. Heutzutage leben wir wirklich in einer Zeit, in der wir uns echt extrem gutes Equipment leisten können oder ausleihen können und mit dem sehr, sehr viel machbar ist. So, hier ist aber wieder die neue Blockade. In der, sagen wir mal, in der Filmschule oder was man natürlich im Fernsehen sieht oder bei großen Kinofilmen, die nutzen diese riesen Kameras. Das ist aber jetzt auch etwas, was im Endeffekt nicht ganz wahr ist, weil braucht man wirklich eine Riesenkamera, eine Red oder eine Arri Alexa, um ein cineastisches Bild herzustellen? Nee, braucht man nicht. Man braucht eigentlich einfach nur eine gewisse Ahnung von Licht und Perspektiven, im Endeffekt Kreativität. Und ich habe einfach all die Sachen und was ich gelernt habe zusammengewürfelt und gesagt, okay, wie kann ich einen Film drehen, ohne Geld auszugeben und Locations, die funktionieren, mit minimalem Aufwand und habe einfach gelernt, dass man extrem viel umsetzen kann, ohne nach Protokoll zu gehen.
Das klingt schon mal sehr, sehr gut. Und jetzt, wie kann ich mir das denn vorstellen? Also nehmen wir mal an, wir haben jetzt hier Zuschauer sitzen, die sowas noch nie gemacht haben, ja, die das vielleicht auch nicht gelernt haben, so wie du. Was würdest du denn sagen? Ist es notwendig, dass man eine Ausbildung absolviert, oder würdest du sagen, hey, ganz ehrlich, man kann es sich selbst beibringen?
Was Film und Schauspiel betrifft, muss ich ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich die Ausbildung gemacht habe. Aus folgendem Grund, weil man lernt einfach die ganzen Basics, die man braucht. Eine Schauspielschule oder auch eine Filmschule ist nicht dafür da, dass man von der Schule kommt und sofort den größten Kinofilm drehen kann. Kann man, dementsprechend, wie gut man ist oder wie kreativ man ist. Aber sich diese ganzen Erfahrungen oder dieses Wissen anzueignen, braucht man jetzt unbedingt eine Schule dafür? Nicht unbedingt, weil wir leben noch mal in einer Zeit, zum Glück muss ich sagen, in der man zig Tutorials online hat. Und ich glaube, hier ist die Blockade, dass man oft sich denkt, man ist vielleicht zu faul, sich das alles selbst anzueignen. Und man will einfach jemanden extern haben, der einem das alles beibringt. Kann ich absolut verstehen. Aber ich kann von mir zum Beispiel sprechen, ich habe von der Schule tatsächlich nur die Basics gelernt. Das Allermeiste, was ich gelernt habe, ist tatsächlich über Tutorials, ist einfach ausprobieren, oft auf die Schnauze fallen, wieder ausprobieren, bis man weiß, okay, das funktioniert.
Ich erinnere mich noch ganz genau, Bejo. Wir haben ja damals auch viel zusammen gemacht und wir haben viel lustige Projekte gedreht, einfach drauf los. Und ich erinnere mich noch ganz genau daran, du wolltest so Spezialeffekte für das Opening haben, und hast dann da wirklich gefühlt 2 Tage dich eingeschlossen und hast Sachen, die du nicht konntest für After Effects oder Premiere, hast dich da 2 Tage eingeschlossen. Und als ich dann nach 2 Tagen zu dir kam, war es fertig. Und ich habe mich gefragt, wie hast du das gemacht? Also auch in einer Qualität teilweise, wo ich dachte, hä? Und das ist einfach das Ding, was ich immer für einen Eindruck hatte, du hast einfach nicht aufgehört, bevor es fertig war.
Ja, und ich glaube, das ist einfach diese Motivation oder ich sag mal auch der Weg, den man gehen sollte, wenn man wirklich etwas selbst auf die Beine stellen möchte. Man darf einfach nicht aufgeben, man darf sich nicht runterziehen lassen, weil man jetzt vielleicht viel recherchieren muss. Es ist manchmal nervig, macht mir oft keinen Spaß, aber ich denke mir dann immer, okay, wer macht's denn sonst? Entweder muss ich jemanden dafür bezahlen, das Geld habe ich gerade nicht, also muss ich mir selbst beibringen. Und ich habe einfach gelernt, dass ich froh bin, dass ich die Schritte gegangen bin, weil ich habe mir dadurch Wissen angeeignet, mit dem ich einfach sehr, sehr viel jetzt umsetzen kann. Und weil du jetzt das erwähnt hast, es war eine super Zeit. Wir haben echt viele witzige Kurzfilme gedreht, viele witzige Sketche. Aber auch die Frage an dich und auch von meiner Erfahrung. Schauspielerisch habe ich in dieser Phase das Allermeiste gelernt. Mich interessiert erst erstmal, warum denkst du, hast du für dich sehr, sehr viel in der Phase gelernt? Ich bin mal gespannt, ob du dasselbe denkst.
Weil wir einfach in die Praxis gegangen sind. Also für mich habe ich unglaublich viel gelernt über Kameraeinstellung. Wie wirke ich genauso, wie ich wirken möchte in der jeweiligen Kameraeinstellung? Wie funktioniert das Spiel in der weiteren, in der nahen? Wie schaue ich am besten, dass es auch wirklich das transportiert, was wir wollen? Das heißt, wir haben immer wieder die Praxis erprobt und sind ins Machen gekommen. Und wir sind halt von dem Theoretischen weggekommen. Und wir hatten so einen Spaß dabei, dass wir uns nicht Gedanken gemacht haben darüber, ob wir gut sind oder was die anderen denken. Wir sind einfach so sehr in die Praxis gekommen, dass wir einfach gesehen haben, was in der Kamera funktioniert. Und das, muss ich sagen, kann man in der Schauspielschule selten so erwarten, dass man diese Form von Praxis bekommt, so wie wir das hatten.
100%. Also du hast gerade was gesagt, dem ich zu 100% zustimme, und zwar der Punkt, wir haben das ohne Druck gemacht und uns war es egal, ob es gut oder schlecht ist. Aber das ist wirklich der entspringende und der wichtigste Punkt. Wenn es dir egal ist, ob es gut oder schlecht ist, fokussiert man sich auf was? Aufs Spaß haben. Jo. Und das Tolle, was ich gelernt habe, ist, wenn man Spaß hat, hat der Zuschauer auch Spaß. Ob das jetzt extrem gut ist oder nicht, spielt keine Rolle. Weil du wirst immer jemanden finden, dem es gefällt oder dem es nicht gefällt. Ich meine, überleg mal, es gibt Leute, die sagen, Leonardo DiCaprio, finde ich es nicht gut. Aber es gibt halt so viele verschiedene Geschmäcker. Und das habe ich gelernt. Ich fokussiere mich nur auf eine Sache, dass ich Spaß habe. Weil irgendjemandem wird es gefallen und irgendjemandem wird es nicht gefallen. Das heißt, ich kann es nicht richtig, ich kann es aber auch nicht falsch machen. Und das war für mich einer der größten, lehrreichsten Momente, was einfach den Druck für die Schauspielerei, aber auch für alles andere komplett genommen hat. Weil ich weiß, ich fokussiere mich darauf, was ich möchte und was mir Spaß macht.
Das heißt, du machst dir, ich meine, gut, die Frage haben wir im Grunde schon beantwortet, aber ich denke mal, das muss man einmal für sich herausstellen, nochmal ganz gesondert. Du machst dir währenddessen keinen Druck. Du fragst dich nicht, wie ist die Außenwirkung. Du hast keine Selbstzweifel, weil du in der Aktion bist, weil du am Machen bist, weil du bist in deiner Zielführung, deiner Rolle, du bist einfach in deiner Leidenschaft, die trägt dich einfach in diesem Moment. Ja, wenn du, was machst du denn anders als andere? Warum hast du in dem Moment keine Selbstzweifel? Was glaubst du, hat dafür gesorgt bei dir?
Ich glaube tatsächlich, das ist dieser Erfahrungswert. Der Erfahrungswert, eigene Dinge umzusetzen, ja, bei dem kein Druck da ist. So, ja. Ich stelle mir jetzt vor, hätte ich nie meine eigenen Projekte mit dir zusammen umgesetzt am Anfang, weil das war eigentlich der Start, dann hätte ich ja nie dieses Gefühl kennengelernt, wie es sich denn überhaupt anfühlt, ohne Druck zu arbeiten. Ohne jemanden hinter uns sitzen zu haben, der eventuell sagen könnte, ist nicht gut, dein Schauspiel ist schlecht oder deine Produktion oder deine Idee ist schlecht. Nö, wir waren diejenigen in charge. Wir waren diejenigen, die entschieden haben, gefällt uns oder gefällt uns nicht. Das heißt, da war kein Druck. Und das habe ich einfach genommen, diese Erfahrung habe ich genommen und nutze die quasi für alles andere. Die nutze ich für meine eigenen Projekte, die nutze ich jetzt für mein Schauspiel, weil ich einfach... Diese Phase hat mich einfach so selbstbewusst gemacht, dass ich weiß, ich kann nicht failen. Also ich kann nicht verlieren. Das heißt, wenn ich bei einem Casting bin und meinen Text auswendig gelernt habe, klar kann ich persönlich denken, fühle ich jetzt nicht so, aber selbst das spielt keine Rolle. Weil ich kann jetzt eventuell denken, fand ich nicht gut, ich habe es auch nicht gefühlt und plötzlich sagt der Regisseur beim Casting, fand ich super. Ich kann aber jetzt auch beim Casting sein und fühle mich extrem gut. Ich war vorbereitet, ich bin selbstbewusst, ich habe Spaß gehabt. Und ich denke persönlich, die Rolle habe ich mega geil gespielt. Und dann sagt der Regisseur, war absolut nicht mein Geschmack, hat mir nicht gefallen. Die Entscheidung, die du getroffen hast, war nicht mein Ding. Das heißt, was lernt man? Ich kann es nicht richtig, ich kann es nicht falsch machen. Weil ich kann nicht den Geschmack eines anderen lesen. Und im Endeffekt ist es der andere, der entscheidet, ob ich die Rolle bekomme oder nicht. Oder ist es der Zuschauer, der entscheidet, der Film gefällt mir oder nicht. Und da ich gar keinen Einfluss darauf habe, kann ich mich nur auf eine Sache quasi fokussieren. Und das ist, habe ich Spaß dabei? Gefällt mir mein eigenes Projekt? Gefällt mir meine eigene Idee? Ja oder nein?
Ja, das ist es, ne? Ich kann auch immer wieder nur sagen, wie es für mich war. Also, als wir diese Projekte zusammen gemacht haben, ich hatte, glaube ich, keine geilere Zeit schauspielerisch als mit unseren Projekten. Also, was wir uns weggehauen haben, was wir uns totgelacht haben, was wir, also es sind so viele Erinnerungen da einfach, die einen so bereichert haben. Und es war einfach so eine tolle, spaßige Zeit. Und das ist ja, was ich immer sage, Freunde. Kommt ins Machen, sucht euch tolle Leute, die genauso kreativ sind, die Bock haben, die auch Lust haben, sich einzubringen. Und ihr werdet eine fantastische Zeit haben. Und dieser Beieffekt, das, was Bejo gerade beschrieben hat, dass ihr lockerer werdet, dass ihr routinierter werdet, dass ihr Stück für Stück die Selbstzweifel und die Betrachtung von außen auf euch selbst so ein bisschen negativ betrachtet, das wird Stück für Stück abgetragen durch die Praxis.
Und ich denke auch, das Tolle ist, wenn man einfach macht, und es geht jetzt nicht darum, einen Film zu drehen selbst, es geht einfach darum, um was zu machen. Sei es, du setzt dich auch nur mit deinem Kumpel hin und sagst, hey, lass uns heute mal eine Szene spielen, einfach nur proben, ohne Kamera, ohne nichts, einfach nur proben. Aber umso mehr man macht, umso öfter man spielt oder umso öfter man einfach vielleicht seine Projekte umsetzt, umso mehr Erfahrung sammelt man. Und diese Erfahrung macht einen selbstbewusst. Weil ich kenne das von mir selbst. Am Anfang, wenn man anfängt, fragt man immer andere. Was denkst du? Wie findest du das? Ist das gut? Ist das schlecht? Und lässt sich aber davon beeinflussen. Man muss aber an den Punkt kommen, dass man andere nicht mehr fragen muss. Dass man selbstbewusst genug ist, zu sagen, hey, mir hat's gefallen. Und dann kann man höchstens fragen, hey, fandst du es cool oder nicht? Aber lässt sich nicht von der Antwort beeinflussen. Und das ist das Wichtige. Und davon kann ich auch nur, wenn es um filmische Ideen geht, reden, was sehr, sehr wichtig ist. Ich habe öfter erfahren, sagen wir mal, ich habe ein kleines Drehbuch geschrieben oder einen Kurzfilm, zeigt das jemanden und dem gefällt es nicht. Jetzt liegt es an mir, selbstbewusst daran zu glauben, dass ich aber immer noch persönlich denke, ich glaube aber, der Film funktioniert. Oder habe ich mich jetzt beeinflussen lassen und denke, shit, dem gefällt das nicht, ich muss es anders oder ich muss es neu schreiben. Und das ist, glaube ich, etwas, was nicht passieren darf, weil dann würde man seine eigene Kreativität anderen überlassen. Man muss aber seiner eigenen Kreativität folgen und daran glauben, dass es irgendjemandem gefallen wird. Irgendjemand ist da draußen, dem dein persönlicher Stil gefällt. Und wenn man halt sich die ganzen großen Schauspieler oder Regisseure anguckt, was die alle machen ist, die behalten ihren persönlichen Stil bei und lassen sich nicht davon beeinflussen, was andere sagen. Weil sonst würde man immer sein Projekt, seine Idee, sein Spiel komplett ändern und quasi nur dafür spielen, dass es jemand anderem gefällt. Und ich glaube, das ist ein großer Fehler.
Unterscheidest du da auch ein bisschen zwischen konstruktiver Kritik? Wie gehst du damit um? Also, weil ich kann mir schon vorstellen, Bejo, dass eine gewisse konstruktive Kritik auch wichtig ist. Also, wie unterscheidest du das für dich?
Absolut. Also wie ich das persönlich sehe, ist, ich zeige gern mein Skript, meine Idee oder einfach mein Schauspiel, wenn ich irgendwo mitgespielt habe, anderen, weil die Kritik würde ich gern hören. Ich höre sogar lieber etwas Negatives, weil dann kann ich entscheiden, macht das für mich persönlich Sinn, ja oder nein. Also ich lasse mich nicht davon komplett beeinflussen, sondern ich höre es mir an. Entscheide, macht das Sinn für mich oder nicht? Und ich glaube, das ist der wichtige Punkt. Trotzdem zu wissen, ob es für einen persönlich Sinn macht oder nicht. Wenn nicht, danke für die Kritik. Wenn es aber Sinn macht, kann ich was jetzt dagegen tun, weil ich es gehört habe.
Ja, sehr interessant. Also ich muss auch sagen, ich war ja jetzt vor ein paar Monaten bei euch in Los Angeles zu Besuch und wir haben ja einen eigenen Kurzfilm gedreht, der aus deiner Feder stammt, Way to Go. Und ich möchte mal ganz kurz aus meiner persönlichen Erfahrung nur in diesen Drehtagen berichten, weil ich finde, da kam eben genau das zum Tragen. Wir hatten wirklich null am Budget. Wir haben, wie viele Drehtage hatten wir? Drei oder vier? Ich weiß, bin nicht mehr ganz sicher.
Ich glaube, insgesamt waren es vier. Drei richtige Drehtage, vier, weil einen Tag haben wir gedreht und haben aber dann selbst entschieden, gemeinsam, weil kein Druck da war, nicht gut, schmeißen mal weg, machen es nochmal neu. Und dieser neue Tag war extrem geil.
Ja, Absolut. Es war wirklich eine unglaublich bereichernde Situation, eben aus den genannten Gründen. Erstmal, natürlich kannten wir uns auch schon. Es war natürlich auch so eine Art Wiedersehen, so ein bisschen so ein Revival einfach. Ja, wir drehen wieder was Schönes zusammen, ohne Druck, ohne Zwang. Niemand hat uns gesagt, was wir zu tun haben. Wir haben einfach eine richtig geile Zeit gehabt und wir haben einfach wirklich vier Drehtage letztendlich auch total genossen. Und das ist ja auch was du eben gesagt hast. Hätten wir uns jetzt so einen Stress gemacht, hätten wir jetzt darauf geachtet, spielen wir jetzt gut, was denken die anderen, so eine ständige Negativ-Selbstbetrachtung, dann hätte das Ganze auch nicht mehr so viel Spaß gemacht, wie wir letztendlich auch Spaß hatten. So, und das ist ja auch, was ich persönlich mitgenommen habe. Ich bin nach Hause geflogen und habe mir wirklich gedacht, ich hatte eine verdammt geile und bereichernde Zeit und hatte eine wahnsinnige Bereicherung in diesen 4 Tagen. Ja, und eben aus den genannten Gründen. Und man muss natürlich auch dazu sagen, wie hast du das eigentlich gemacht, Bejo? Guck mal, du hast ja gespielt, du hast Kamera großteils gemacht, ja, wobei wir das ein bisschen abgewechselt haben, klar. Aber im Grunde, du hast 1000 Sachen gleichzeitig gemacht und zwischendurch mal kurz gespielt. Das war so mein Eindruck. Wenn du jetzt ein kleines Team hast, 2 Leute, 3 Leute, und du sagst, hey, Kamera, verschiedene Kameraeinstellungen, Licht gegebenenfalls noch oder auch nicht, ja, du kannst ja nicht alles alleine machen. Aber wie hast du das für dich schauspielerisch gelöst, wenn du mal kurz eben ein Take auf dich hattest? Wie hast du das für dich angegangen, das Thema?
Ich meine, ich glaube, der große Vorteil in dieser speziellen Situation war, dass ich es auch geschrieben habe. Dass ich ganz genau wusste, was passiert, was mit dem Charakter los ist, was in der Szene vorgeht. Das habe ich alles schon gewusst. Das heißt, ich habe jetzt nicht den Druck mehr gehabt, für mich selbst herauszufinden, wie ich die Szene spielen möchte, sondern habe das alles in meinem Kopf als Vision schon vor Augen gehabt. Und ich glaube, das ist einfach ein persönlicher Skill von mir. Ich bin so ein Typ, sagen wir es mal so, ich sehe, dass viele Leute oft sich Notizen machen und so Notizenmenschen sind. Und das ist für mich, das geht gar nicht für mich. Ich bin so ein Mensch, ich habe eine Vision im Kopf. Ich brauche mir das nicht aufschreiben. Ich will es mir nicht aufschreiben, weil das würde mich irgendwie blockieren. Ich habe eine Vision und das setze ich um. Und bei dem Film hatte ich einfach die Vision von Anfang an komplett im Kopf und wusste, wie jede Szene aussieht, wie meine eigenen Szenen aussehen. Und von daher war das nicht so schwierig, um zu switchen.
Ich weiß ja nicht, wie du das für dich erlebst, Bejo, in den letzten Jahren. Aber es wird immer wieder Menschen geben, und das haben wir ja auch damals sicherlich immer wieder mal feststellen dürfen, die ein Nicht-Motivieren reinreden, die im Grunde auch mitteilen, hey du, das wird doch nichts, oder die das runterreden aufgrund der minimalistischen Technik oder einfach, weil sie es auch nicht gewohnt sind, dass du sowas selber machst. Sie lernen da einen neuen Menschen kennen bezüglich dieser Situation und viele transportieren diese Unsicherheit mit eher negativen Kommentaren und die einen nicht so wirklich motivieren. Ja, das sollten die Menschen auch wirklich, das solltet ihr wirklich auch wissen, dass man mit solchen Situationen umgehen muss und dass man an dieser Vision, die man selber hat, festhalten muss, unbedingt. Und Bejo, was würdest du denn sagen? Was sind da deine Erfahrungswerte bezüglich dessen?
Ich glaube, das geht nochmal zurück zu dem Thema, was wir alle gelernt haben, nach Protokoll gehen. Und klar, wenn man nach Protokoll geht, dann denken wir, ein guter Film ist nur dann gut, wenn man ein großes Budget hat, ein großes Team und tolle Kameras. Und ich glaube, das ist das Problem. Und deswegen hört man öfter mal was Negatives, wenn jetzt jemand sieht, okay, dreht jetzt nur mit einer Person, einer Kamera, 2 Lichter. Das kann ja nur schlecht werden. Weil die Leute sich schon denken, ich habe gelernt, dass für einen guten Film man A, B, C, D, E, und zig Sachen braucht. Und klar ist es manchmal nervig, aber ich habe einfach für mich gelernt, es zu blockieren, zu sagen, hey, warte aufs Endprodukt ab. Klar kann ich mit mehr Geld mehr reißen, kann bessere Locations bespielen, kann mir gewisse Dinge leisten, Requisiten und vielleicht besseres Equipment. Aber im Endeffekt, die Vision kommt nochmal ins Spiel. Wenn ich eine Vision habe, kreativ bin, weiß, wie ich mit meiner Kamera arbeite, auch wenn es nicht die beste ist, aber ich weiß, wie ich das Beste rausholen kann, dann brauche ich nicht viel, um eventuell ein selbes Produkt herzustellen. Und dieses quasi sich nicht beeinflussen lassen, ist, glaube ich, das A und O.
Ja, was mich jetzt mal ganz konkret interessiert, beziehungsweise mit Sicherheit auch die Menschen, die uns jetzt zuschauen, Bejo, was kann der Einzelne tun? Ich habe da was ganz Spezielles im Sinn, denn du bist ja auf YouTube sehr präsent. Wir haben ja auch das eine Video dort zu sehen mit 1,3 Millionen Aufrufen. Dieses Video, was du gedreht hast für Stranger Things. Vielleicht magst du noch mal dazu was sagen, weil das ist auch eine Sache, die möchte ich euch unbedingt nahelegen, out of the box zu denken. Denn warum hast du dieses Video gedreht, Bejo? Erzähl doch mal.
Also erstmal, ich bin extremer Stranger Things Fan. Ich finde die Serie unfassbar gut. Ich war aber schon immer so ein Mystery-Fan, Sci-Fi-Fan. Und wie ihr wahrscheinlich euch vorstellen könnt, ist es extrem schwierig, an solche Leute ranzukommen. An den Caster, an eventuell die Regisseure, das ist teilweise unmöglich. Ich habe es probiert, ich habe E-Mails rausgeschickt, ich habe meine Agenten gefragt, aber keine Chance. Und dann habe ich mir gesagt, damit gebe ich mich nicht zufrieden. Und dann habe ich mir gedacht, komm, ich schreibe jetzt eine Szene als Pitch und versuche dann dasselbe Spiel nochmal. Aber dann mit etwas in der Hand. Ich pitche mich mit einem Video und schicke nochmal eine E-Mail an alle raus. Und eventuell sieht es ja jemand. Oder ich lade es auf YouTube. Und was ist, wenn es jemand sieht, der jemanden kennt, der jemanden kennt? Man weiß es nicht. Und ich hatte einfach Bock auf diese Idee, es einfach zu probieren. Weil ich denke mir immer, ich kann es probieren. Oder wenn ich es nicht tue, dann werde ich es auch niemals wissen. Aber probieren tut nicht weh, schadet niemanden. Und dann habe ich einen Kurzfilm quasi geschrieben. Eigentlich wollte ich nur eine Szene schreiben, aber dann ist es ein 14 Minuten Kurzfilm geworden. Ne, 12 Minuten. Weil ich hatte einfach so viel Spaß dran, habe einen Kumpel gefragt und wir haben mit zwei Schauspielern quasi das Ding gedreht. Ich habe versucht, so ein bisschen den Look von Stranger Things anzunehmen im Color Grading. Habe das hochgeladen und tatsächlich die ersten Wochen passierte gar nichts. Und ich glaube, dann war so die Phase, als die neuen Trailer kamen für die neue Staffel. Und dann ging das Video hoch auf 1,3 Millionen Views.
Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Aber Bejo, ich werde natürlich auch ein paar Ausschnitte jetzt reinschnibbeln. Das müsst ihr sehen. Das ist wirklich, du untertreibst natürlich maßlos. Ne? Das sieht wirklich hochwertig aus und absolut gelungen. Ja, aber schaut euch das selber an, Freunde. Aber was ich auch sagen wollte, Leute, wo ich auch auf dieses Beispiel anspiele. Guck mal, man kann jetzt immer in dem Raster bleiben, wie es irgendwie alle machen. Oder man wird einfach kreativ und lässt sich was einfallen. Ja, Leute, zeigt euch, macht euch sichtbar. Und ich finde das Beispiel eben fantastisch, eben doch einfach mal was Neues auszuprobieren. Und ich meine, 1,3 Millionen Leute haben es gesehen. Es war mitnichten umsonst. Also dieser Qualität, Freunde, das ist schon wirklich ziemlich, ziemlich nice geworden.
Ja. Eine ganz wichtige Sache, und ich glaube, die ist ganz wichtig für extrem viele Menschen da draußen. Mir war es nicht wichtig, viele Klicks zu bekommen. Das hat für mich noch nie eine Rolle gespielt. Auch als wir unsere Videos gemacht haben damals, hat für mich nicht eine Rolle gespielt, wie viele Menschen das sehen. Für mich hat die größte Rolle gespielt, habe ich Spaß daran, wir produzieren was Cooles. Und zwar aus folgendem Grund. Ich weiß, dass viele da draußen sich immer denken, ich brauche viele Klicks, ich brauche viele Views. Aber man muss sich wirklich die Frage stellen, für was möchte ich die? Wenn man ganz genau weiß, hey, ich bin Influencer und ich will mit diesen vielen Views Geld verdienen, das ist kein Problem. Oder ich will eine größere Reichweite haben, auch kein Problem. In meinem Fall war es immer so, ich will einfach meine Geschichte erzählen und mir ist egal, wie viele Leute es sehen, weil ich weiß, es kann 10 Views haben und vielleicht sieht es ein Casting-Director und der besetzt mich dann danach, obwohl es nur 10 Views hatte. Aber was das Stranger Things Video betrifft zum Beispiel, hatte 1,3 Millionen Views, habe aber kein Casting dadurch bekommen. So, was ich damit sagen möchte ist, man muss wirklich wissen, warum man etwas tut. Und wenn es um Klicks geht, hat das nichts damit zu tun, ob man jetzt erfolgreich wird oder nicht. Es ist immer wichtig, es könnte, und das ist das Wichtige, es könnte ja eine Person sehen, die wichtig wird. Und ich kann mich daran erinnern, ich habe mal, als wir unsere Videos gedreht haben, die haben nie viele Klicks gehabt. War uns aber egal, es hat einfach mega Spaß gemacht. Wir haben Material, wir haben Demomaterial, wir können es an Caster schicken. Und tatsächlich habe ich wegen einer dieser Videos eine Hauptrolle in einer Fernsehserie bekommen. Und da hat die Anzahl der Views gar keine Rolle gespielt. Sondern einfach nur, man hat was gemacht, man hat es probiert und es hat die richtige Person gesehen.
Und ich glaube, das ist auch die große Chance, auch gerade für den deutschen Markt, dass ich finde, Social Media und generell die Möglichkeit, selber was auf die Beine zu stellen, sei es für eine Szene, ja, sei es für einen Kurzfilm oder eine eigene Serie, ist in Deutschland noch sehr unterrepräsentiert, finde ich. Das heißt, ich glaube, hier kann man noch eine Menge, Menge selber machen, um sich zu zeigen. Und wenn jetzt ein Mensch hier zuguckt und sagt so, hey, ganz ehrlich, ich will jetzt loslegen. Was würdest du sagen, Bejo, was sind so die ersten Schritte, wenn man noch gar keine Ahnung hat, irgendwie ja nur ein Handy zu Hause hat oder was, ne? Was würdest du sagen, was soll die Person als erstes machen? Was sind so die ersten Steps, um einfach anzufangen? Was würdest du vorschlagen, Bejo?
Ich würde sagen, starte mit einer Idee. Wenn du irgendeine Idee im Kopf hast, versuch es einfach umzusetzen, ob es mit dem Handy, ob es mit einer richtigen Kamera ist. Ich meine, es gibt so viele gute Kameras mittlerweile für einen kleinen Preis, mit dem man echt gute Sachen drehen kann. Und sei es, wenn es auch gar nicht für einen Film ist, sei es, wenn du einfach vielleicht nur ein bisschen üben möchtest, schreib eine Idee runter, pack dir einen Freund und spiel eine Szene zusammen. Und wenn es wirklich darum geht, hey, ich will aber einen Film drehen, fang mit deiner Idee an. Überleg dir, hast du ein Budget, ja oder nein? Wenn du kein Budget hast, dann überleg dir, okay, was für eine Idee würde denn ohne Budget funktionieren? Und dann fragen. Einfach fragen. Frag Freunde, frag vielleicht Leute, die professionell sind, die vielleicht etwas können, was du nicht kannst. Weil was ich gelernt habe, ist, fragen kostet nichts. Und manchmal ist man überrascht, wie viele Leute dir tatsächlich ein Ja geben. Das heißt, einfach fragen. Um Hilfe fragen. Und viele sind bereit zu helfen.
Ja, das kann ich nur bestätigen. Tatsächlich ist es so. Man findet viele Menschen, die auch Bock haben, die vielleicht noch nicht so richtig wussten, wie sie ansetzen sollen. Und dann kommt halt eins zum anderen. Und dann finden sich die Menschen meistens auch, auf kurz oder lang, die wirklich zusammen was Tolles umsetzen wollen. Ne? Ich meine, klar, der eine kommt, der andere geht, manchmal passt es auch nicht. Ja, das muss man auch dazu zur Wahrheit sagen. Wir haben da auch einiges an Erfahrung gesammelt mit unterschiedlichen Konstellationen. Ich glaube, das gehört aber auch dazu, wo Menschen eng auf eng miteinander arbeiten. Ja, aber letztendlich, und ich weiß nicht, ob du das bestätigen möchtest, Bejo, aber letztendlich bleiben die Leute, dieser harte Kern, der bleibt letztendlich immer zusammen, wo es
funktioniert. Absolut. Ich meine, das sieht man ja auch an so vielen extrem erfolgreichen Schauspielern, Regisseuren, die immer wieder zusammenarbeiten. Ich meine, Christopher Nolan hat jetzt, ich glaube, 7 Filme zusammen mit Cillian Murphy gedreht. Warum? Nicht, weil die beiden sich denken, hey, ich kann den Typ nicht leiden, aber ist ein guter Schauspieler, dann packe ich jetzt 7 meiner Filme. Nee. Die drehen zusammen, weil die wahrscheinlich richtig gute Freunde sind. Die verstehen sich super. Die kennen ihre Chemie zusammen und denken sich, warum soll ich mit jemand anderem drehen, wenn er auf die meisten Rollen, die ich sowieso habe, passt und wir ein super Team sind. Martin Scorsese und De Niro und DiCaprio. Wie viele Filme haben die zusammen gedreht? Nicht, weil die wahrscheinlich sich nicht mögen. Natürlich, weil die sich mögen, befreundet sind und genau wissen, wie gut die miteinander arbeiten. Ich habe gerade gelesen, Ryan Gosling und, wie heißt sie, die Barbie gespielt hat? Ryan Gosling und Margot Robbie haben im Interview gesagt, die versuchen jetzt irgendein Drehbuch zu finden, dass sie wieder zusammen spielen. Warum? Weil in Barbie die so eine tolle Dynamik hatten. Und mit den Leuten will man halt wieder arbeiten. Und im besten Fall wird man sogar befreundet und mit seinen Freunden will man einfach drehen.
Absolut, absolut. Und Leute, ich weiß ja auch, ne, ich habe früher auch so ein bisschen so gedacht, man kennt es ja, wenn Leute immer wieder zusammen drehen oder immer die gleichen besetzt werden. Natürlich hat man da erstmal einen gewissen Abwehrreflex und sagt, ah, warum werden immer nur die, warum immer nur die zusammen? Ja, aber Leute, ich sage euch, wie es ist so viel wert, wenn du mit Menschen zusammenarbeitest, wo die Chemie stimmt, auf die du dich verlassen kannst, wo du genau weißt, wie es läuft. Du weißt im Grunde, das Ding wird laufen. Ja, und wenn das schon mal safe ist, das ist unglaublich viel wert und deswegen drehen auch viele immer wieder zusammen. Deswegen ist das Team am Filmset häufig auch dasselbe. Ja, das weißt du auch, Bejo. Und dementsprechend, das hat schon einen gewissen Wert. Ja, und das werdet ihr auch merken, wenn ihr selber loslegt und eure ersten Szenen selber dreht. Ihr werdet merken, irgendwann habt ihr euren Freundeskreis, die richtig Bock haben, wo jeder seine Aufgabe hat, wo ihr merkt, hey, das macht richtig Spaß. Warum sollte ich denn mit jemand anderem drehen?
Absolut. Absolut, deswegen, wie du sagst, es ist so verständlich, dass viele mit denselben Leuten drehen, weil die haben es einfach schon so oft gemacht und wir sind alle Menschen und das Film ist ja auch jetzt nicht unbedingt was anderes als, sag ich mal, eine Sportart oder ein Abend mit seinen besten Freunden. Man will Zeit mit den Menschen verbringen, die man mag. Und ob das beim Film ist, ob das privat ist, ob das beim Sport ist, ob das sonst wo ist. Ich will die Zeit mit den Menschen verbringen, die ich mag. Und wenn ich einen Film drehe und die Möglichkeit habe, dass ich derjenige bin, der entscheidet, dann entscheide ich mich erstmal für die Menschen, die ich mag. Wenn die natürlich auf die Rolle passen. Wenn es absolut gar keinen Sinn macht, klar. Ich will ja, dass mein Produkt gut wird. Aber bevor ich überhaupt ein Produkt habe, kann ich auch ein Produkt schreiben, was mit meinen Freunden Sinn macht. So setze ich das tatsächlich um. Wusste, als Dennis nach L.A. kommt, wusste ich, er kommt, ich schreibe was, weil ich richtig Bock habe, dass wir was drehen. Und ich schreibe was, was extrem gut auf ihn passt, was auf uns passt. Und dementsprechend wurde das Ding auch besetzt.
Oh, da schickt der Bejo mir eine Sprachnachricht und sagt so, Dennis, jetzt kriegst du ein richtig ein geiles Drehbuch aus Hollywood. Und dann hat er mir das Ding rübergeschickt. Und ich dachte nur, das kann nicht wahr sein, wie geil ist das denn? Wirklich so von heute auf morgen gefühlt, ja. Klar, du hast ein bisschen dran gesessen, aber es war wirklich so aus dem Ärmel geschüttelt, schickt er mir dieses Ding darüber. Und ich wusste, es wird eine verdammt geile Zeit werden. Und die hatten wir ja letztendlich auch.
Und jetzt ist das Ding auf zig Festivals angemeldet und alles entstand durch eine Idee. Dadurch, dass man sich gedacht hat, hey, wir machen es einfach, wir lassen uns nicht von irgendjemandem blockieren, sondern einfach machen. Und mal gucken, wo es hingeht. Spielt keine Rolle, wo es hingeht, weil wir hatten schon einen Riesenerfolg. Es hat extrem Spaß gemacht. Das Schöne ist, wenn man selbst was macht oder auch immer am Set ist irgendwo, man lernt immer wieder was Neues. Und die ganzen Sachen, die wir an dem Set wieder gelernt haben, sind so wertvoll und wir hätten es nie gelernt, wenn wir es nicht einfach gemacht hätten.
Absolut. Absolut. Und das ist ja auch dieses regelmäßige Training. Ja, das ist immer wieder in die Thematik gehen, immer wieder in die Praxis kommen. Unterschiedliche Locations, Kameraeinstellungen, eine Nahe, eine Weite. Wir müssen aus der Bewegung heraus funktionieren, mit dem richtigen Timing. Du hast ja gemerkt, es war wirklich, wir haben es immer wieder probiert, immer wieder, bis es richtig gepasst hat. Und wie du auch sagst, wir haben sogar einen Drehtag nachgeholt, weil wir eben an einem Tag eben nicht alle on point waren. Da haben wir eben, ja, da waren wir ein bisschen müde, ein bisschen kaputt, irgendwie war die Stimmung, ne, da waren viele unvorhergesehene Dinge. Und das sind eben auch Sachen, die aus der Dynamik ganz normal sind. Und da haben wir halt gesagt, hey, dann lass uns das so einfach nochmal machen. Und da waren wir uns ja auch alle einig, dass das vollkommen cool ist. Klar ist das eine gewisse Anstrengung. Und natürlich hätte man sich gewünscht, dass es direkt funktioniert. Aber Freunde, Filme drehen oder Kurzfilme drehen, das ist schon ein wilder Ritt, auf den man Bock haben muss. Und wir haben ja gewusst, wofür wir das auch machen. Ja, Bejo, das Ding ist ja nun, dass wir natürlich viel darüber gesprochen haben. Wir haben uns unser eigenes Projekt gedreht mit den eigenen Leuten. Ja, das ist natürlich eine besondere Situation, eine leichtere Situation, etwas mehr Leichtigkeit im Spiel. Aber ich meine, Bejo, wir wissen ja, wie es ist. Am Set ist es natürlich so, dass da viele Menschen sind, die wir nicht kennen, Situationen, die wir nicht beeinflussen können, schon eine erhöhte Drucksituation, Kollegen, die wir nicht kennen, also viele Situationen, die schon, ich sag mal, eine gewisse Herausforderung darstellen. Da würde ich mir gerne mal mit dir drüber sprechen. Wie gehen wir damit um am Set, um diese Leichtigkeit beizubehalten, diese Freude auch nicht zu verlieren und dann nicht mit so einer gewissen Anspannung unter Stress da agieren zu müssen?
Das Wichtigste ist, was ich gelernt habe, auf sich zu vertrauen. Und dieses Vertrauen habe ich gelernt durch meine ganzen eigenen Sachen, dass ich selbstbewusst genug bin, zu wissen, hey, ich weiß, was ich tue. Und jetzt komme ich an ein Set, was nicht mein eigenes ist. Und was ist das Wichtigste? Ich muss vorbereitet sein. Also Vorbereitung und Selbstbewusstsein was die Vorbereitung betrifft, ist das A und O. Das heißt, wenn ich an Set komme, was ich nicht beeinflussen kann, wo ich nicht irgendwie eventuell die Szene neu drehen kann, muss ich einfach so selbstsicher sein mit meiner Vorbereitung, dass ich mir keinen Druck aufbaue. Und ich glaube, das hat alles mit Routine natürlich zu tun. Ich meine, klar, jetzt sind wir das allererste Mal am Set, wir sind aufgeregt, wir wollen es nicht verkacken, wir wollen vorbereitet sein, wir wollen zeigen, hey, wir sind echt gut, sind aber jetzt nervös. Und das ist alles okay. Und die Erfahrung ist auch eine wichtige Erfahrung. Man muss durch diese Erfahrung durchgehen. Man ist nicht immer perfekt. Und ich bin echt froh und dankbar darüber, dass ich diese Erfahrung gesammelt habe, dass ich mal verkackt habe, dass ich diesen Druck mir gemacht habe. Aber im Laufe der Zeit, umso öfter man etwas tut, und das hat man wirklich selbst in der Hand, man kann selbst so viele Dinge drehen oder eigene Sachen oder trainieren oder was auch immer, dass man in diese Routine reinkommt, dass man sich diese Ängste gar nicht mehr macht.
Absolut. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Freunde. Deswegen ist es auch nicht zu unterschätzen, was wir jetzt hier auch gerade sagen. Dieses sich auszuprobieren, mit Freunden was zu drehen, das ist nicht nur eine super Gaudi oder super witzig, ja. Das ist absolut wichtig für euch, um die nötigen Routinen zu entwickeln und auch ein gewisses Gefühl dazu bekommen, wie funktioniere ich unter den gegebenen Umständen? Also auch selbst zu reflektieren, ein Bild von sich zu bekommen, ja? Und eben auch den handwerklichen Prozess immer wieder zu trainieren, ja? Wir haben jetzt sehr viel über Spaß gesprochen. Das ist ja auch das Wichtigste über allem. Aber letztendlich, Freunde, ist das, wenn ihr dann mal am Set seid, ja? Oder an einem Kinos, wenn ihr einen Kinofilm dreht oder eine Serie, wie auch immer, ihr werdet merken, dass wenn ihr vor Ort seid, dass diese Routinen, die ihr schon vorher entwickelt habt, ja, bei Selfmade-Projekten, das ist Gold wert. Das ist ein Unterschied. Guck mal, Bejo, stell dir vor, du bist jetzt aus der Schauspielschule raus und drehst 4 Jahre gar nichts, weil du kein Projekt bekommen hast, kann ja alles sein. Und dann nach 4 Jahren plötzlich heißt es, du kriegst einen Drehtag beim ZDF oder wo auch immer und sollst da performen. Und du hast 4 Jahre lang nichts mehr getan nach der Schauspielausbildung. Wie würdest du da am Set wohl performen?
Absolut unsicher, man wäre nervös, man hat keine Ahnung, was man tut. Und da müsst ihr euch genau dasselbe Beispiel nehmen. Ich meine, wer von euch da draußen macht eine Sportart? Ihr könnt nicht erwarten, dass ihr ein Fußballspiel habt, habt aber 2 Jahre lang den Ball nicht am Fuß gehabt und wollt aber jetzt ein geiles Spiel abliefern. Das wird nicht funktionieren. Ihr werdet dann ein geiles Spiel abliefern, wenn ihr trainiert. Und das ist wirklich, das liegt wirklich nur an euch.
Ja, das ist das Ding, ne? Und Bejo, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich finde, da ist immer noch so ein bisschen so ein Missverständnis in der Schauspielbranche oder auch unter jungen Schauspielern. Viele haben, glaube ich, nicht so das Bewusstsein dafür, dass, wie du es auch sagst, beim Fußball, da ist es ja klar, dass die Wiederholbarkeit dafür sorgt, dass du immer besser wirst. Aber es ist doch so häufig zu sehen, dass die Menschen sich nicht weiterbilden nach der Schauspielschule, sondern sie machen die Ausbildung und machen dann jahrelang gar nichts mehr und wundern sich, dass sie da nicht besser werden oder nicht erfolgreich sind. Ja, natürlich brauchst du da auch die Routine, musst weitermachen, musst dich weiterbilden, auf Workshops gehen. Ja, das muss natürlich alles passieren. Du musst ja im Thema bleiben und immer besser werden dem, was du tust, durch Wiederholung, durch Praxis. Eigentlich ist es ja ganz logisch, ne?
Ja, man muss im Training bleiben. Man muss, wenn man die Möglichkeit nicht hat, weil jetzt werden sich viele vielleicht auch denken, ja, aber ich habe das Geld nicht vielleicht, um weiter Unterricht zu nehmen oder auf die Schauspielschule nochmal zu gehen oder Workshops zu nehmen oder sonst was. Aber im Endeffekt sind das alles Ausreden, weil man hat immer noch die Chance, was Eigenes zu tun. Ich kann mich jeden Tag, und das kostet mich gar nichts, hinsetzen, irgendwas schreiben, mich vor den Spiegel stellen und spielen. Und was tut das? Das trainiert. Das ist dasselbe im Fußball. Also ich vergleiche lustigerweise, ich habe lang Fußball gespielt und ich vergleiche die Schauspielerei eigentlich mit Fußball oder mit jeder Sportart. Ich habe Fußball damals gespielt. Warum? Weil ich es geliebt habe. Ich liebe Fußballspielen immer noch heute. Warum bin ich heute nicht mehr so gut wie früher? Ja, weil ich jetzt nicht jeden Tag trainiere. Aber warum war ich damals ganz gut? Weil ich Bock hatte zu trainieren. Wenn ich kein offizielles Training hatte, habe ich mir meine Freunde geschnappt, habe gesagt, lass mal heute ein bisschen zocken gehen. Wenn keiner Zeit hatte, Und dann bin ich in den Garten gegangen und habe einfach jongliert. Für mich allein. Was ich damit sagen will, bei einer Sportart weiß man, man wird besser oder der Körper wird stärker oder betonter oder muskulöser, wenn ich öfter trainiere, wenn ich öfter ins Fitnessstudio gehe. Ich kann nicht erwarten, dass ich jetzt irgendwie ein Sixpack habe, wenn ich noch nie meine Bauchmuskeln trainiert habe. Ich kann nicht erwarten, ein Sixpack zu haben, wenn ich meine Bauchmuskeln seit 2 Jahren nicht trainiert habe. Ich kann nicht erwarten, einen großen Bizeps zu haben, wenn ich noch nie trainiert habe. Und dasselbe Schauspiel. Man kann nicht erwarten, dass man weiterhin gut bleibt, wenn man nicht weiterhin trainiert.
Leute, das ist eben auch der Vorteil, den ihr euch rausarbeiten könnt. Wenn ihr regelmäßig trainiert, in welcher Form auch immer, ja, dann da werdet ihr euch definitiv von Menschen abheben, die nach der Schauspielausbildung denken, okay, jetzt läuft's schon alleine, ja, ich tue nichts mehr. Die Menschen, die dafür hart arbeiten, die werden auf kurz oder lang belohnt werden. So oder so. Es ist nie verschenkt, sein Bestes zu geben. Und da ist es auch plötzlich einfach total klar. Ja, natürlich muss man das tun. Natürlich muss ich immer wieder einen Elfmeterschuss üben. Natürlich muss ich immer wieder dribbeln, den einen immer wieder das Gleiche probieren mit dem Spielpartner. Ja, und von daher sind solche Dinge wie Weiterbildung natürlich absolut selbstverständlich. Ja, guck mal, wie ist das? Du hast ja jetzt eine Menge Erfahrung gesammelt, Bejo, mit selber Szenen drehen. Also du hast ja wirklich da einiges angeeignet. Und natürlich schlage ich jetzt geschickt die Brücke dazu, denn du bist bald in Deutschland und zwar in Berlin zu Besuch. Und ich glaube, du bietest etwas an, was für viele wirklich ein Gewinn ist, eine gute Möglichkeit vor allem ist, gerade wenn man noch eine Demoszene benötigt, gute Headshots und wirklich auch ein nices Team vor Ort hat. Also ich möchte gar nicht so viel darüber reden. Erzähl mal selber, was können die Leute bei dir mitnehmen, bei euch mitnehmen?
Genau, wir geben vom 23. bis 25. Februar in Berlin einen Schauspielworkshop, der 3 Tage geht. Und wir gehen auf 3 wichtige Themen ein. Casting, der Schauspieler bekommt eine Demobandszene gedreht und ein Headshot. Wir wollen quasi mit dem Workshop dem Schauspieler einen super Start ins Jahr 2024 bieten. Auf ein wichtiges Thema eingehen, Casting. Und zwar ohne um den heißen Brei herumzureden, sondern wirklich, dass der Schauspieler lernt, worum kommt es wirklich an, worauf kommt es wirklich an, wie viel habe ich selbst in der Hand oder nicht. Weil oft fragt man sich ja, warum wurde ich jetzt nicht besetzt? Ich habe doch gut gespielt. Oder warum passe ich nicht? Und ich glaube, das mal von der Casterin firsthand zu erfahren, warum, ist extrem hilfreich. Und zweitens, Demobandszene. Viele Schauspieler da draußen haben einfach noch kein Demoband oder sind nicht zufrieden mit ihrem Demoband oder haben vielleicht nicht eine Szene, bei der sie sagen, hey, ich will eine Szene, die ein bisschen kinomäßiger aussieht. Und einfach aufgrund von den Produktionen, die ich bisher so gemacht habe, meine eigenen Produktionen, und auch von dem Feedback, was von vielen Schauspielern kommt, wie toll sie wirklich meine Kurzfilme finden, also danke dafür, habe ich halt gedacht, warum das nicht anbieten? Warum nicht dem Schauspieler etwas anbieten in einem Paket, was wirklich hilfreich sein könnte für den weiteren Karrierewerdegang?
Ja, ich find's eine fantastische Idee, Bejo. Weil ich ja auch weiß, was du ablieferst. Und dennoch gerade im Verbund mit Tina, ja, und mit deiner Frau, das ist natürlich eine Kombination, die ist wirklich fantastisch. Ja, also Freunde, meldet euch da auf jeden Fall an, wenn ihr einen coolen Headshot braucht, gutes Material und eben auch wirklich lernen wollt, wie es am Casting wirklich abläuft und auf was es letztendlich auf wirklich on point ankommt. Ja, deswegen Leute, meldet euch an und natürlich nochmal die geschickte Brücke dazu. Wenn ihr damit fertig seid, könnt ihr nochmal ins Intensivtraining gehen auf meinem Workshop vom A-List Acting am 16. 17. März. Da könnt ihr nahtlos anschließen, denn da ist es 2 Tage lang intensives Kameratraining in einer kleinen, gut ambitionierten Runde, wo wir das aufzeichnen werden. Wir werden das auswerten und vor allem eben auch wird es eine konstruktive, wirklich wohlwollende, aber auch wirklich weiterhelfende Kritik geben, damit ihr am Ende auch ganz genau wisst, wo ihr steht und wo ihr auch nach dem Workshop ansetzen können, Freunde. Ja, und das ist ja auch so wichtig, dass man ein wirkliches Feedback bekommt, wo man steht. Ja, also 2 Tage, 10 bis 18 Uhr wirklich, wirklich intensiv, Freunde, damit wir in die nötigen Routinen eben auch reinkommen, von denen wir die ganze Zeit gesprochen haben.
Genau, aber ich glaube, das ist einfach eine extrem wichtige Sache, was du auch gesagt hast mit deinem Workshop, in die Routine kommen, Kameratraining, 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 Kameratraining. Man muss einfach auch wissen, wie man vor der Kamera wirkt und deswegen mega geil. Es ist extrem wichtig, dass man einfach lernt, wie wirklich vor der Kamera. Die Arbeit für die Kamera zu lernen, wie man für die Kamera spielt, ist extrem wichtig.
Ja. Und das ist halt auch ein sehr technisch-handwerklicher Prozess. Und es ist halt so schade, Freunde, wenn man eben sieht, dass jemand wirklich emotional abliefert. Und man muss leider sagen, ey, sorry, ich habe es nicht gesehen.
Erzähl mal kurz bitte deine Erfahrung mit Way to Go, mit unserem Kurzfilm und dieser präzisen Kameraarbeit.
Alter Schwede, Freunde. Ich sag euch, das ist der Hammer gewesen. Wir hatten wirklich viele nahe Einstellungen, ja, heißt wirklich so, ja, also sehr close. Und da war es wirklich nicht möglich, sich groß zu bewegen. Man stand tatsächlich gefühlt roboterartig vor der Kamera und es fühlte sich super unnatürlich an. Ja, und da muss man einfach darauf vertrauen, dass das Ergebnis letztendlich funktioniert. Und dann hat man sich es im Nachhinein angeschaut und es hat funktioniert. Vor allem eben auch, und Bejo, das war wirklich so gebetsmühlenartig, hast du es ja immer wiederholt. Mach so wenig, wie du kannst. Mach nichts! Gerade wenn man nicht erfahren ist, dann fühlt sich das so wenig so an, so wie so, hä, da mache ich ja gar nichts. Dann sieht man ja gar nichts. Aber wenn du close bist, dann überträgt sich das Gefühl, ja, durch die Augen quasi. Und du musst gar nichts machen. Es überträgt sich. Und Freunde, ihr dürft auch nicht vergessen, es trägt auch Musik, ja, Color Grading, der Schnitt. All das komponiert ja eine ganze Geschichte und die erzählt sich halt um euch herum. Und das vergisst man. Ihr seid nur ein Teil eines großen Ablaufs, der da stattfindet. Am Ende des Tages waren wir glücklich mit dem, was wir da hatten. Aber wir haben uns zwischendurch, da habe ich auch so Momente gehabt, sag ich dir ganz ehrlich, wo ich dachte, puh, das schaue ich mir danach gerne mal an. Das fühlt sich jetzt wirklich, das fühlt sich so nach fast gar nichts an, was ich da tue. Und es hat sich getragen. Das war wieder mal eine gute, wiederkehrende Erfahrung, die man immer wieder auch machen muss durchs Training.
Absolut. Und das ist ja auch dieses Vertrauen auf eine Geschichte oder auf einen Charakter. Ich meine, jetzt stellt euch vor, ihr schaut euch einen Film an und der Film läuft schon seit einer Stunde. Und ihr habt seit einer Stunde den Charakter kennengelernt. Und ihr kennt die Tiefen des Charakters. Und jetzt hat dieser Charakter nach einer Stunde eine Szene, in der er schauspielerisch eigentlich nichts tut, außer da sitzen und aus dem Fenster gucken. Und das war's. Aber es ist so emotional eventuell, weil ihr seit einer Stunde den Charakter kennengelernt habt. Würdet ihr jetzt dieselbe Szene direkt am Anfang des Films sehen, dann würdet ihr emotional nicht so mitfühlen. Warum? Weil ihr den Charakter noch nicht kennt. Und darauf muss man vertrauen. Auf die Geschichte vertrauen. Darauf vertrauen, was man schon gesehen hat und was man aufgebaut hat. Und dass man deswegen manchmal gar nicht mehr braucht. Weniger ist mehr.
Wenn man jetzt beginnen würde, sich in solchen Momenten, wie wir sie gerade beschrieben haben, wenn man plötzlich die Zuschauerperspektive einnimmt und sich von außen negativ bewertet, dann ist man raus. Und das sieht man im Close-up sieht man das sofort, dass du nicht mehr da bist. Ja, dieses Selbstvertrauen, sich zu entwickeln, da schließt sich der Kreis durch immer wiederkehrende Routinen, durch Selfmade-Geschichten, eigene Kurzfilme, eigene Szenen, eigene Projekte. Dann nähert man sich der Sache immer mehr an und irgendwann weiß man, was man tut. Und ich glaube, das war nochmal ein sehr schönes Beispiel. Ja, gut. Bejo, hast du noch was? Sonst würde ich jetzt mal die Verabschiedung einleiten hier.
Ich kann mich abschließend nur quasi anschließen, dieses auf die Nase fallen. Es ist okay, mal auf die Nase zu fallen. Und einfach nur mal, damit ihr es seht, guckt euch wirklich mal behind the scenes von großen Hollywood-Filmen an, wo wirklich große Hollywood-Schauspieler beim Take ihren Text vergessen. So wirklich auf die Schnauze fallen. Wie die damit umgehen. Die gehen nicht damit um, indem sie dann sich denken, oh, verdammt, es tut mir so leid, und sich entschuldigen. Die gehen damit mit Spaß um, sagen, okay, sorry, let's do it again. Das heißt, die gehen professionell damit um. Und das zeigt, dass die Erfahrung haben, dass es okay ist, mal auf die Nase zu fallen und man weitermachen muss. Und wenn man sich aber jetzt schlecht fühlt und entschuldigt und mit dieser Energie weiterspielt, das blockiert. Das heißt, es ist okay, auf die Nase zu fallen. Aber macht weiter, geht professionell damit um.
Das nochmal ganz kurz abschließend, auch mal ein ganz wichtiger Punkt, diese Rechtfertigungsspirale, die viele Menschen haben. Ja. Das ist ja wirklich, also es ist wirklich häufig. Es ist nie bei Leuten, die erfahren und routiniert sind. Es ist meistens bei Menschen, die wenig Erfahrung haben oder beziehungsweise wenig im Training sind. Aber warum sind sie in dieser Rechtfertigungsspirale, sich ewig entschuldigend, ja, in purer Anspannung daherkommen, wenn sie mal irgendwie einen Text vergessen haben? Weil sie sich eben nicht mit sich selber im Klaren sind, nicht selber sicher sind mit dem, was sie... Es ist eine pure Unsicherheit, die sich natürlich so auch kanalisiert, das ist ja ganz klar. Ja, aber das auch nochmal ganz kurz für euch. Ja, gut, Freunde, Bejo, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für deine Zeit. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg weiterhin. Mach weiter so. Es ist ein sehr, sehr inspirierender Werdegang, den du da hast für viele Menschen. Und auch viel, viel Erfolg und Spaß vor allem bei deinem Workshop in Berlin. Wir werden uns sehen. Und Freunde, macht weiter so. Ran an die Bulette. Ich sage Dankeschön und ciao.